Ruhe bitte. Aufnahme jetzt.
Guten Tag, Herr Huber.
Ja, guten Tag, hallo, Herr Lüthi. Gibt so ein Echo im Raum. Wo sind denn die anderen?
Weiß nicht so. Es ist so eine neue, dynamische Woche. Scheinbar nur bei mir. Ich weiß nicht. Von Herrn Fischer, der hat mir gesagt, er lernt endlich mal kochen. Er geht irgendwann an einen Kochkurs.
Das ist aber erstaunlich.
Ja,
wird jetzt noch vielseitig, der Herr Fischer.
Ja, also vielleicht lernt, wie man Spiegeleier kocht oder sowas. Also ob das dann gerade mit Vielseitigkeit zu tun hat, naja. Vielleicht hatte irgendjemand einfach Erbarmen mit ihm und fand, geh endlich lernen kochen, sonst verhungerst du noch.
Ja, aber Spiegelei ist vielseitig. Sie können es auf die andere Seite wenden.
Dann kann er schon zwei Gerichte, einmal links und einmal rechts.
Genau. Ja. Und dann noch einen Deckel drauf, dann ist ein verstecktes Spiegelei.
Ja. Der braucht sein ganzes Leben lang nichts mehr anderes.
Richtig, ja, richtig.
Rein einfach der Cholesterinspiegel so aufs Alter und so. Naja.
Naja, gut, dann immerhin geht er dann immer früher nach Hause. Nee, geht nicht früher nach Hause. Beim Kochen muss er doch warten dann. Nicht wie bei uns in der Beurteilung von Anträgen. Da will er ja immer nach Hause.
Und seine Geduld wird nicht geschult durch diese Kocherei, weil Spiegelei braucht jetzt nicht sehr lange.
Gut, es kommt darauf an, wie perfekt das sein muss. Oder?
Bei Herrn Fischer?
Nicht. Nein, das Spiegelei.
Ja, schon klar. Aber das Spiegelei, das Herr Fischer macht,
ach so.
Glauben Sie, dass er so ein Perfektionist ist? Naja.
Nee, Hauptsache er kann nach Hause.
Naja, auf jeden Fall habe ich mir schon vorgenommen, wenn er dann seine Kochkünste an uns ausprobieren will, dann springe ich weit davon. Das ist mir zu gefährlich.
Mhm. Wir können ja dann den Koch kommen lassen für die Rettung der schweizerischen Kochkultur über Mittag. Das wäre doch noch eine Möglichkeit.
Ja, das wäre eine Möglichkeit, ja.
Ja, bauen wir doch in die nächste Sendung, lassen wir doch den kommen und dann gucken wir mal, was der Herr Fischer da hinbringt und der Koch ihm zur Seite steht. Und dann können wir am Ende des Antrages können wir dann etwas essen. Vielleicht, wenn es gut ist.
Okay, aber ich bin so alles Essen und Herr Fischer. Naja.
Ja, lassen Sie sich doch überraschen. Sie können ja sonst früher nach Hause gehen.
Ja, dann bin ich mal der
nach Hause zu gehen.
Wo ist denn Frau Sannemann?
Ja, ich habe von ihr gehört, dass sie einen Studienplatz begutachten ist und offenbar ist was dazwischen gekommen. Sie ist noch nicht zurückgekehrt.
Ja, vielleicht war sie so begeistert.
Ist sie gerade geblieben, meinen Sie?
Ja.
Und lässt uns einfach in den Stich?
Tja.
Oh mein Gott.
So höheres Kader und so kennen wir ja.
Kennen wir ja. Okay. Ach ja, genau. Mhm. Aber das höhere Kader ist ja sowieso nichts. Nee, der arbeitet jetzt Homeoffice.
Er arbeitet zum Homeoffice und er tut auch ab und zu was. Wenigstens unsere Protokolle ablegen dort, wo sie hingehören. Sonst bekomme ich von diesem Herrn gar nichts mehr mit. Ich weiß schon bald nicht mehr, wie er aussieht.
Haben Sie ihn wirklich schon gesehen?
Nein, schon lange nicht mehr, aber sonst schon, ja. Einzige, was mir immer wieder in den Sinn kommt, der Herr Dr. Professor Mayer gibt's noch, ist, wenn ich aufs schwarze Brett beim Eingang hinschaue, dort ist ein Bild von ihm.
Mhm. Ja, das ist unser Chef.
Ja.
Ach so.
Dieser komisch grimmig reinschauende Mensch, ja.
Also die Brieftaube hat noch den Weg aufs Land noch nicht gefunden in dem Fall.
Müsste eigentlich, weil er ist ja Professor für... keine Ahnung, wie man das nennt, für Flügelschlagkunde oder wie man immer das sagt.
Mhm.
Ich vergesse dauernd, wie das heißt. Also mit Tauben müsste er sich eigentlich auskennen.
Ja, aber wahrscheinlich nur Stadttauben oder Turnkäuzchen oder was gibt's noch in der Stadt?
Auf jeden Fall keine Brieftauben.
Nein. Ich glaube, ich höre noch unseren Dritten, der abwesend ist. Ich höre ihn irgendwo. Könnte das sein?
Sie meinen den Herrn Wolf?
Ja.
Das ist nicht möglich, dass Sie den hören.
Nee?
Nee, der ist vor so viel Tatendrang, hat der gleich den Kontinent gewechselt, der war halt momentan in Amerika.
Oh mein Gott.
Der untersucht irgendetwas in Silicon Valley. Ich habe noch nicht begriffen, was genau.
Das ist ja sozial völlig unverträglich, nach Amerika zu gehen.
Total, also so wegen CO2-Ausstoß und so weiter. Aber er, der sich ja sowieso nicht an Schlafzeiten halten kann, denke ich mir, wir kein Problem haben mit Jetlag, mit seinem, wie haben Sie letztes Mal gesagt, Tischlag?
Tischlag, ja.
da lag's sowieso, also was soll's.
Ich dachte mehr nicht an CO2-Ausstoß, sondern an eher was Politisches natürlich.
Was, wegen dem roten Schweinchen?
Ja, genau. Orangefarbenem Schweinchen da.
Keine Ahnung, vielleicht will er ihn ja auch untersuchen, ob er wirklich...
ein Schweinchen ist.
Keine Ahnung, was man da untersucht. Werden wir erfahren, wenn er wieder zurück ist.
Er kann er erzählen, ob jetzt ein Schweinchen oder ein Erdhörnchen oder ein Eichhörnchen ist, irgend sowas. Ja?
Oder einfach ein beknackter Typ, was auch immer.
Das haben jetzt Sie gesagt, aber das lassen wir im Protokoll mal weg. Ja?
Nee, ich schneide das nicht raus. Das bleibt drin. Meine persönliche, individuelle Meinung muss niemand teilen.
Gut, das muss meine Meinung muss auch niemand teilen.
Haben wir denn heute einen Antrag?
Ja, wir haben einen.
Was denn?
Und zwar von Herrn Baron von Güttinghausen.
Oh, Herr Baron wieder mal. Was will er dann dieses Mal?
Letztes Mal war doch von Puristen und falschen Heilsbringern, oder?
Ja.
Dieses Mal hat er auch so irgendwas, es geht einfach fast in die ähnliche Richtung, Heilsbringer. Also als Titel hat er gesagt, Erfolgsmodell Ehe von Wegen. Das sind 5 Ausrufezeichen. Er stellt hiermit den Antrag, die Ehe als Abfall zu deklarieren.
Die Ehe?
Die Ehe als Institution, die will er als Abfall deklariert haben. Ist der Herr Baron verheiratet oder war der, glaube ich, schon 5-mal verheiratet? Ja?
Keine Ahnung.
Ja, irgendwas ist mir da noch im Kopf von der Regenbogenpresse. Er schreibt, seit Jahren versuchen alle Kulturkreise, die Ehe uns als das Erfolgsmodell zu verkaufen. Ja, als einzig wahre Möglichkeit, eine Beziehung rechtlich zu verankern. Die Zahlen zeigen aber ein komplett anderes Bild. Zumindest in Europa. In anderen Kulturkreisen ist eine Scheidung erheblich schwieriger oder wird mit massiven Strafen verfolgt. Hier in Europa, auch wenn die neuesten Zahlen eine Trendwende zeigen, nämlich die Scheidungszahlen sind rückläufig, ist die Ehe noch lange kein Erfolgsmodell. Und die Gesetzgebung ist noch weit davon entfernt, die Ehe als gleichberechtigte Institution anzuerkennen. Da muss die Gesellschaft und die Politik wesentlich mehr für die Gleichberechtigung tun als bisher oder andere Modelle akzeptieren. Was für welche? Der Herr Baron bezieht sich da auf verschiedene Zahlen, die im 2016 zum Beispiel, dass praktisch jede zweite Ehe wieder geschieden wurden. Mittlerweile hat er auch geschrieben, dass der Trend etwas rückläufig ist, wird nur noch 36 bis 40%, je nach Deutschland, Schweiz etc., sind die Scheidungszahlen etwas gesunken. Aber davon, so interpretiere ich seinen Antrag, ist natürlich die Ehe noch lange kein Erfolgsmodell.
Ja, gut.
Müssen wir würfeln oder sind wir da uns schon Positionen klar? Oder?
Ja, wenn die Position klar ist, dann müssen wir es recht würfeln, wegen so Ausgewogenheit und so weiter und so fort. Ich würfle mal. Also für Sie ist gerade, das heißt, Sie sind gegen die Ehe.
Ja.
Und ich muss jetzt nicht würfeln, weil ich muss die Gegenposition einnehmen, aber ich würfle trotzdem. Ja, ist jetzt dummerweise auch gerade, aber ich nehme trotzdem jetzt die Gegenpartei ein, weil sonst gibt es nicht wirklich eine Diskussion.
Aber jetzt haben wir doch den einmaligen Fall, ich vom konservativen Landteil gegen die Ehe bin und Sie von der urbanen Stadt für die Ehe. Das gibt noch eine interessante Perspektive.
Ja, ich frage mich gerade, ist die Ehe wirklich etwas Konservatives? Weil, also ich frage mich das aus diesem Grund heraus. Klar ist natürlich, aus traditioneller Sicht gesehen, gibt es das natürlich schon ewig. Aber so eben gerade die LGBT-Szene ist ja schwer daran am Arbeiten, das gleiche Recht zu bekommen und auch heiraten zu können, also wirklich heiraten zu können und sich nicht mehr von diesen Pseudogeschichten verarschen zu lassen von der restlichen Gesellschaft. Ich denke auch, ich habe jetzt hier keine statistischen Zahlen, aber ich habe auch das Gefühl, dass bei den Jungen die Ehe wieder einen höheren Stellenwert hat als auch schon. So, wenn wir vergleichen so die letzten 20, 30 Jahre, denke ich, die Ehe ist eher wieder etwas Moderneres. Und darum würde es ja passen für in die Stadt.
Ich weiß nicht, ob das etwas Moderneres ist oder mehr mit Bequemlichkeit zu tun hat.
Was ist dann bequem an der Ehe?
Sie müssen keine separaten Verträge abschließen, wenn Sie in einer Partnerschaft leben mit einem Vertrag, den Sie selber aufstellen. Da müssen Sie doch einige Sachen berücksichtigen, die Sie separat regeln müssen.
Ist vor allem dann wichtig, wenn Kinder im Spiel sind, aber ohne Kinder ist auch das nicht notwendig.
Doch, wenn zum Beispiel der Partnerin und Partner etwas passiert und ist in einem Koma, ist jetzt ein bisschen dramatisch, aber es geht um die Entscheidung, lassen wir die Maschinen laufen oder nicht, dann habe ich ohne Vollmacht kein Recht, das zu entscheiden, obwohl ich vielleicht 20 Jahre mit der Person zusammen bin.
Dazu gehört doch einfach eine Patientenverfügung, und eine Patientenverfügung sollte heutzutage eigentlich jeder haben.
Ja, fragen Sie mal die Leute, die da einfach wild zusammenleben.
Ich denke mir, das ist eine grundsätzlich wichtige Diskussion, die man grundsätzlich führen sollte, also auch mit Familienmitgliedern, also jetzt nicht nur Ehe, sondern auch Eltern und so weiter und so fort. Wenn es dann passiert, die Entscheidung treffen zu müssen, ist ja nicht ganz einfach. Und wenn man das vorher durchdiskutiert hat oder eben wenn sogar eine Patientenverfügung da ist, dann weiß man, was derjenige, den es betrifft, auch will. Klar, für jemanden, der nicht verheiratet ist, und für alle, die in einer Partnerschaft leben, die haben keine Möglichkeit, da eben, weil sie nicht gesetzlich zur Familie gehören, da etwas dazu zu sagen, und dann braucht es ein bisschen mehr, eben, dann braucht es Verträge und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich denke mir, wichtig ist die Auseinandersetzung, also dieser Vertrag oder solche Geschichten, die sind relativ schnell aufgesetzt. Also da gibt es fixfertige Vorlagen im Netz, die man dafür verwenden kann. Also ich glaube nicht, dass das ein Argument gegen die Ehe ist. Also oder auch für die Ehe. Also nur wegen dem zu heiraten wäre ja ziemlich bescheuert.
Also grundsätzlich kann man schon sagen, das hat mit Bequemlichkeit zu tun, weil Sie haben recht, es braucht eine Auseinandersetzung mit dem oder dem Thema. Es geht ums Erben, es geht um wichtige Entscheidungen. Wenn Kinder dabei sind sowieso, das ist klar, dann gehen noch weitere Entscheidungen. Man kann sich ja dem Prozess entziehen und in einer rosaroten Welt eintauchen, teuer heiraten mit tollem Kleid, Kirche, Staat und dein billiger Musik, aber gutem Essen, wie auch immer, und dann nach 2 Jahren wieder scheiden. Also ja, das kann schon modern sein, kann man schon zustimmen.
Das würde ich nicht als modern bezeichnen. Also diese Verweigerung, sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen und sich in die Ehe zu flüchten, das bringt ja eben gerade diese schlechte Statistik. Das heißt ja aber nicht, dass die Ehe Quatsch ist. Und sie soll ja auch kein Ersatz sein dafür, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Wer sich da flüchtet, das geht in jedem Fall schief, egal mit Ehe. Ich denke, was für mich für eine Ehe spricht, ist einfach das Ritual dahinter. Es geht mir eigentlich nicht mal so um das Gesetz oder die Vertragsgeschichten oder was auch immer, das da dahinter steckt, oder in der Schweiz sogar die Heiratsstrafe, sondern der Punkt ist doch im Endeffekt das Ritual. Also mit einem Menschen zusammenzugehen und zu sagen, hey, wir versuchen den Rest unseres Lebens oder solange es einfach geht, zusammen zu sein und eben auch eine Verpflichtung gegenseitig zu übernehmen. Also ja, Verantwortung für den anderen Menschen auch mit zu übernehmen.
Genau, solange das gut geht. Und wenn das nicht mehr geht, wenn die ersten Probleme auftauchen, dann wird geschieden.
Ja, aber das ist bei einem Vertrag oder sonst irgendwas genau so. Also das hat ja nichts mit der Ehe direkt zu tun, sondern das hat einfach mit der Schwierigkeit zu tun, überhaupt Beziehungen zu haben. Und ich finde, dass die ganze Statistikgeschichte, also dass so viele Ehe geschieden werden, das finde ich gar nicht so tragisch. Aus dem Grund heraus, das hat sich auch geändert. Also früher, vor 100 Jahren oder sowas, Leute wurden verheiratet, wo auch immer, und mussten auch aus finanziellen Gründen zusammen sein, weil sie hatten gar keine andere Chance, weil es keine Sozialversicherung gab und. Die Frau war grundsätzlich sehr abhängig vom Mann, konnte sich sowieso nicht scheiden lassen und so weiter. Heute hat sich das natürlich verändert, und ja, heute würde ich auch nicht sagen, eine Ehe ist für immer, sondern für einen Lebensabschnitt. Also darum gefällt mir der Begriff der mein Lebensabschnittspartner. Ja, sagt ja eben aus, für diesen Abschnitt bin ich diese Partnerschaft eingegangen und irgendwann ist dieser Abschnitt für beide halt beendet und dann ist halt auch die Ehe beendet und dann halt vielleicht eine andere oder keine oder was auch immer. Ich finde aber trotzdem dieses Eingehen dieser Partnerschaft gerade in dieser modernen Welt, wo wir immer weniger irgendwelche Beziehungen eingehen oder nur so komische Fernbeziehungen wie ein Handy oder was weiß ich, ist eben dieses klassische Ritual etwas, das der Gesellschaft sehr gut tut.
Wenn Sie das Ritual ansprechen, also wenn Sie da in der Kirche stehen und dann denken, ja, ich heirate dich in guten und in schlechten Zeiten, bis uns der Tod scheidet. Manchmal kommt der Tod sehr früh.
Ja, das kann also passieren.
Also wenn Sie sagen, lang Lebensabschnitt, und da frage ich mich wirklich, ist das nicht nur eine wirtschaftlich orientierte Sache, die von der Wirtschaft und dem Staat vorangetrieben wird und dann wieder vorangetrieben wird, dass man nicht scheidet, damit das die ganze Hochzeits- oder Heiratsindustrie im Hintergrund genügend Geld verdient, weil sie nach 2 Jahren geschieden sind? Oder?
Kein Mensch ist dazu gezwungen, das kirchlich zu tun. Also wer das will, der kann das gerne tun, kein Problem damit. Und kirchlich, es gibt ja auch x andere Religionen, wo man das machen kann. An und für sich, dass man jetzt gesetzlich gesehen wenigstens verheiratet ist, muss man aufs Standesamt. Und je nachdem, wie man das macht, ist das mehr oder weniger auch nicht mehr als eine Unterschrift. Also ja, und alles drumherum, das haben die Leute sich selbst ausgesucht. Und das ist ja genau das Ritual. Also das muss auch jeder selbst wissen. Will da große Party mit allem drum und dran? Und ich habe ja eine Weile lang in Asien gelebt, da werden ja horrende Summen ausgegeben und so Hochzeiten unter 1000 Gästen, das ist keine Hochzeit und solche Dinge, oder?
Und über mehrere Tage, oder?
Ja, über mehrere Tage und das Paar zahlt nachher den Rest seines Lebens die Hochzeit ab. Ja, wer das braucht oder wer das Gefühl hat in seiner Kultur, muss das sein oder was auch immer, das muss jeder selbst wissen. Das hat ja mit der Ehe als solches nichts zu tun, sondern es ist ja einfach eine gesetzliche Geschichte auch, eben eine Verpflichtung zu übernehmen, dass wenn etwas passiert. Und gerade wenn Kinder im Spiel sind, ist natürlich diese gesetzliche Verpflichtung, dass man eben nicht einfach die Männer, die einfach flüchten, nein, also gerade um die Frauen eben auch abzusichern, dass sie nicht alleinerziehend sein müssen. Es geht jetzt nicht um alleinerziehend, sondern eben auch die finanzielle Unterstützung. Allein ein Kind großzuziehen ist doch ein gewaltiger Anspruch. Und wenn da nicht mal der finanzielle Teil da ist, wäre das sehr schlecht, oder? Und da ist eine Ehe schon eine Möglichkeit.
Also da machen Sie schon sehr, sehr schön Wetter, oder?
Wieso?
Ja, wenn ich jetzt nur gucke, was für Probleme das in der, ich sage jetzt mal, unreflektierten Ehe passiert, dann in der Scheidung, die finanzielle Absicherung, die dann doch nicht da ist. Also
wieso nicht?
Für die Alimentenbevorschuss, und das sind ja horrende Zahlen, die da vorgeschossen werden, welche die Männer nicht zahlen. Und dann haben wir ja am Schluss haben wir einen Krieg. Ich darf sie 2-mal pro Monat sehen und meine Ex-Frau verweigert das, darum zahle ich nicht. Und sie sagt, ich gebe die Kinder nicht, weil mein Mann nicht zahlt.
Wenn keine Ehe da wäre, wäre doch das Problem genau gleich. Oder was ist dann anders? Also das Problem ist doch nicht die Ehe, sondern das Problem mit der Partnerschaft oder mit dem Krach, den es eben gibt und sich nicht einigen können auf sowas und die meisten einfach schlichtweg Selbstsucht, oder? Nein, du darfst nicht und du hast bla 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 bla, was da alles abläuft. Ja, aber das ist Mensch, also pff.
Ja, aber da kommen wir auf den Punkt, den Sie vorhin erwähnt haben. Das geht ja wirklich um einen Prozess anzustoßen. Und ich behaupte nach wie vor, das Modell Ehe, wie wir es in unserem Kulturkreis leben, für mich eine Art Konsumgut geworden ist, das überhaupt nichts mit dem Prozess zu tun hat, den wir vor eingangs erwähnt haben.
Also Sie sagen, das ist einfach eine Tradition, die wir irgendwann mal angefangen haben, die eigentlich längst überholt ist. Das ist so Ihre Aussage. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, zum Beispiel, ja. Da passiert gar nichts, oder? Und auch meine Beobachtungen bei Kollegen und Freunden, da ich doch ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel habe, da gibt es etliche Paare, die sind mehr als 10 Jahre zusammen. Und dann entscheiden sie sich zu heiraten. Und nach 1 bis 2 Jahren sind sie geschieden. Da ist irgendwas passiert in einem Prozess, den einen Abbruch gegeben hat, was das Vorhergehende den Prozess irgendwie gestoppt hat. Mhm. Und das ist irgendwie unbegreiflich. Und
wieso ist das unbegreiflich?
DE suggeriert uns eine Sicherheit und sagt uns, lehnt euch bequem zurück, ihr seid jetzt verheiratet, ihr müsst euch an eurer Beziehung nichts mehr arbeiten. Ihr seid ja schließlich verheiratet.
Nee, das ist eine falsche Annahme.
Nein, das sehe ich ja immer wieder.
Ja, klar, klar, weil es gibt natürlich vor allem bei jüngeren Menschen öfters diese Annahme. Also das sehe ich auch in meinem Bekanntenkreis. Aber die Ehe geht dann auch meistens schief, oder? Vielleicht klappt es halt beim zweiten Mal oder beim dritten Mal. Also ich habe ja auch schon drei hinter mir von dieser Geschichte. Ja, ich bin mir sehr unsicher, ob ich es je wieder versuchen sollte. Aber das heißt ja nicht, dass die Ehe als solches Quatsch ist, sondern ich habe es einfach nicht geschafft. Also aber die Hoffnung habe ich grundsätzlich nicht aufgegeben.
Also, Herr Lütti, wenn Sie schaffen, mich zu überzeugen, dass die Ehe was Gutes ist, dann werde ich bei Ihrer nächsten Hochzeit Trauzeuge.
Die Chance, dass ich nochmal heirate, würde ich jetzt sagen, die ist äußerst gering.
Ja, wer weiß, was alles kommt. Nee, aber nochmal zurück zur Ehe. Also ich denke einfach so, eine Ehe, die mit dem Eheversprechen angeht, mit einem Riesenfest geht, haben wir es beide, eigentlich sind wir da ähnlicher Meinung, die wird schief gehen. Es braucht den Prozess.
Das liegt weder am großen Fest noch an der Ehe, sondern das liegt an der naiven Idee, wie Beziehungen laufen. Und dort krankt es doch in unserer Gesellschaft. Also wir sind doch gar nicht mehr längerfristig beziehungsfähig. Also das ist einfach ein Fakt, dass wir nicht mehr längerfristig Beziehungen eingehen. Und das sind so für mich mehrere Argumente, wo ich mir eben unsicher bin. Einerseits, ja klar, es ist natürlich einfach zu sagen, ja vor 500 Jahren haben Ehen immer gehalten. Ja, einerseits aus wirtschaftlichen Gründen, logischerweise. Und mal abgesehen, die Leute wurden nur 30. Dort war ich auch nur einmal verheiratet und zwar durchgehend, oder? Also das ist kein Argument.
Und das dritte Argument war ja, wenn die Frau wurde ja gesteinigt, wenn sie sich scheiden lassen wollte.
Sie konnte ja gar nicht. Und jetzt können Frauen sich natürlich eben auch scheiden lassen und sind nicht mehr auf den Mann angewiesen, was ja eigentlich etwas Gutes ist. Haben wir nicht einfach ein falsches Bild von der Ehe? Also wenn Sie sagen, ja, es bringt ja sowieso nichts, oder der Baron sagt ja auch, es bringt ja sowieso nichts, weil Statistik beweist ja, dass es ist. Und ich sage, nein, die Statistik beweist gar nichts. Die Statistik beweist einfach, dass wir als Gesellschaft einen ganz anderen Bedarf an Ehe haben, eben als Lebensabschnittspartner. Und es macht einfach keinen Sinn, heutzutage mit jemandem zusammen zu sein, wo es eben nicht mehr klappt. Und die Frage ist, wie viele Leute kenne ich, egal ob verheiratet oder nicht verheiratet, die es länger schaffen, als 20 oder 30 Jahren zusammen zu sein? Und ich kenne vielleicht zwei oder drei, mehr nicht. Also muss ich sagen, ja, okay, also was soll's denn? Also ist doch egal, wenn die Leute das Gefühl haben, sie gehen eine Ehe ein, eine Beziehung ein, mit allem drum und dran, wie sie das wollen. Und irgendwie nach 5 oder 10 Jahren ist das Ding wieder vorbei. Ja, was ist das Problem dabei? Das ist doch okay.
Ja, aber dann muss man in die Gesellschaft und die Gesetze anpassen. Ja. Da kritisiere ich natürlich unsere Gesellschaft und die Politik natürlich wesentlich. Und zwar geht es wirklich darum, dass man sagt, die Ehe, und da gehst du auf dem Standesamt, steht zu guten und schlechten Zeiten zusammen. Mhm. Gut, nicht bis der Tod euch scheidet, das ist dann mehr kirchlich. Aber irgendwie Gesellschaft gibt, es gibt nur eine Möglichkeit in unserem Land, sich regulär im Prinzip zueinander zu bekennen. Dass das nicht immer mit Gleichberechtigung im Gesetz zu tun hat, das ist ja wohl auch klar, oder?
Ja, Gleichberechtigung meinen Sie jetzt zwischen Mann und Frau oder die Schwulenproblematik oder was meinen Sie da?
Jetzt sagen wir von Mann und Frau, oder? Mhm. Weil der Mann ist immer noch der Ernährer und die Frau ist immer noch grundsätzlich zu Hause.
Wo? Was? Wieso? Also bei Ihnen auf dem Land vielleicht, in der Stadt ist das ganz anders.
Kommen Sie mal bei uns an den Stammtisch.
Ja, aber eben, das ist Land. Also ich habe ja sehr unregelmäßige Arbeitszeiten. Das führt eben auch ab und zu dazu, dass ich auch nachmittags mir den Luxus gönnen kann, mal in ein Café zu sitzen. Und da sehe ich viele Väter mit Kindern, wo ich sagen würde, ja, also wer unter der Woche am Nachmittag mit seinen Kindern Eiscreme essen gehen kann im Gartenrestaurant. Und ich sehe die öfters immer die gleichen Männer. Ich würde, also ich weiß nicht, vielleicht unterstelle ich denn was, aber ich will schon sagen, das sind Hausmänner. Dieses Mann-Frau-Bild, das mag vielleicht auf dem Land noch da sein, aber also in der Stadt nimmt das massiv ab und das finde ich gut.
Ja, grundsätzlich ist das gut, aber dann müsste es eben die Gesetzesgebung auch dynamischer sein. Wir bieten verschiedene Modelle an, die vom Gesetz her geregelt sind. Die einen wollen lieber, ich sage jetzt mal wirklich überspitzt, das Heimchen am Herd, und der Mann will gar nichts zu Hause zu tun haben. Er schiebt den Kinderwagen am Sonntag irgendwie vor sich her und ist dann stolzer Papa. Die anderen wollen wirklich die Gleichberechtigung, die Aufgaben selber aufteilen und auch die Kinderbetreuung wirklich gemeinsam gestalten. Da muss der Gesetzgeber und unsere Gesellschaft endlich einsehen, dass es nicht nur ein Modell gibt. Und dann sage ich nochmals zu den Zahlen, offenbar ist der Herr Baron von Gütighausen nicht so weit davon entfernt. Er sagt, ja, die Scheidungszahlen belegen eigentlich, dass das Modell Ehe, wie das bei uns in unserer Gesellschaft ist, nicht funktioniert.
Das ist so Schwarz-Weiß-Malerei. Also ich gehe mit Ihnen einig, die Ehe...
Der Text ist auch auf Schwarz-Weiß, Entschuldigung.
Dass die Ehe modernisiert werden sollte. Und ich rede jetzt nicht von der kirchlichen, sondern staatlichen Ehe.
Ja, wir reden mal von der staatlichen. Kirche ist eine ganz andere Geschichte.
Da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Weil was ist Ehe im Endeffekt? Ehe ist doch ein Versprechen einem anderen Menschen gegenüber, für ihn da zu sein, in guten und in schlechten Zeiten, heißt es ja so schön, oder?
Ja, und miteinander etwas zu gestalten, oder?
Genau, da finde ich mal grundsätzlich die eine Ebene mal vom Tisch haben. Also ob Mann, Frau, zwei Mann, zwei Frau, was auch immer, piep egal, oder? Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und das tönt vielleicht jetzt revolutionär. Wieso kann zum Beispiel Geschwisterte, wo jemand krank ist, also ein Geschwisterteil ist krank, wieso können diese zwei nicht auch eine Ehe eingehen? Jetzt, ich rede nicht von Sex oder sonst irgendwas, also nur soll sich kein Mensch aufregen, sondern einfach das Versprechen, hey, ich bin für dich da, ich pflege dich auch, wenn du eben bettlägerig bist und so weiter und so fort, pflege ich dich. Das hat nichts Sexuelles, sondern es ist ja... Die Ehe hat für mich eigentlich so staatlich gesehen auch nichts Sexuelles, sondern das Versprechen. Um das geht's. Und wer sich da wem ein Versprechen gibt, das ist einfach ein Vertrag im Endeffekt.
Da gebe ich Ihnen recht.
Und wer das mit wem tut, ist doch absolut egal. Ja, das müssen immer diese zwei wissen. Und wenn es eben Heimchen vor dem Herd sein soll oder Bruder und Schwester oder sonst was, egal. Ja, und so modernisiert würde das auch funktionieren. Und dann macht für mich die Ehe als solches auch noch mehr Sinn, als es sowieso schon tut.
Also Sie würden jetzt einfach sagen, Sie machen da quasi einen Vertrag, ich bin für dich da, sagen wir mal dem so, klammern aber das Sexuelle aus.
Ja, das ist Privatsache, also das ist ganz etwas anderes, oder?
Ja, aber dann müssen wir das ja regeln, oder? Wenn ich jetzt sage, es ist völlig unabhängig, es ist einfach ein Vertrag, ich bin für jemanden da. Gut, aber das würde ja heißen, dass ja eigentlich die Verknüpfung zwischen für jemanden da sein und das Sexuelle nicht zwingend bindend das Gleiche sein muss.
Das muss nicht so sein. Das kann, muss aber nicht.
Das heißt, die Thematik des Fremdgehens würde ja dann hinfällig werden.
Das sind für mich zwei verschiedene Themen. Wenn zwei Leute eine Partnerschaft eingehen und sagen, hey, wir wollen monogam leben, das ist für uns wichtig, weil Vertrauen und, kann ich nachvollziehen. Das ist wichtig, wenn sie das untereinander so abmachen, ja, und dann geht jemand fremd, ja, dann ist es im Prinzip auch Vertragsbruch, nämlich aber jetzt nicht staatlich gesehen Vertrag, sondern ein Vertrauensbruch. Was eine Katastrophe ist. Ja, ist unehrlich, schlichtweg. Ich kann so etwas nicht staatlich, Vertrauen kann man nicht staatlich sichern, das ist Blödsinn.
Aber das macht ja unser jetziges Ehemodell.
Nee.
Doch.
Ja, das finde ich ja, das ist eben überholt. Und Sie sagen, ich habe Ihnen ja recht gegeben, es muss eigentlich modernisiert werden. Ja, und jetzt kommt mein Aber dazu. Wer dieses traditionelle Bild haben will, der sollte auch trotzdem die Möglichkeit haben, so eine Art von Beziehung einzugehen. Eben monogam und das eben mit weißem Kleid und alles, was das weiße Kleid auch bedeutet, was ich sowieso mal total sexistisch finde. Der Mann darf im Schwarz, oder? Das heißt, er darf Sex vorher haben, die Frau nicht. Also, na egal. Jegliche Art von Kombination, finde ich, das ist etwas derart Intimes, Privates zwischen zwei Leuten. Da hat der Staat nichts damit zu tun. Nur der Staat übernimmt nur die Rolle so quasi des Vertragssicherers. Also, vor allem, wenn es eben auch finanzielle Verpflichtungen drin hat. Wenn zum Beispiel ein Kind dabei ist, ja, da braucht es eine gewisse Kontrolle vom Staat, damit eben im schlechten Fall auch eine gewisse Handhabe da ist.
Aber das Problem ist, dass beim Status quo von heute der Staat auch die ethischen Vorgaben gibt.
Macht er das?
Ja, natürlich. Wenn Sie vor dem Scheidungsrichter stehen und die Schuldfrage kommt, der ist fremdgegangen. Ja, klar, dann ist der schuld. Also da gibt's ja eine ethische Vorgabe.
Nein, der Punkt ist, das Ehemodell, das klassische Ehemodell ist an und für sich überholt. Ich finde es aber trotzdem nicht, dass es total abgeschafft werden muss. Es muss modernisiert werden. Und darum möchte ich das Ehemodell oder das der Ehevertrag nicht einfach als Abfall zertifizieren. Es ist für mich kein Abfall, sondern das wäre das Kind mit dem Bad ausgeschüttet, sondern es muss modernisiert werden. Es muss angeschaut werden, wie können wir in der heutigen Gesellschaft ein Ehemodell konstruieren, das eben für alle stimmt. Und das muss natürlich wesentlich individueller gestaltet werden wie bisher.
Genau. Also meine jede Person, wir sind ja in dem Bereich von Prozess von der Individualisierung, oder? Mhm. Und da nimmt sich der Staat und die Gesellschaft heraus. Du bist ein Individuum, aber wenn es um die Ehe geht, dann bist du gleichgestellt. Dann musst du genauso funktionieren. Da haben deine individuellen Interessen keinen Platz.
Das war ja ursprünglich auch eine finanzielle Absicherung der Frau.
Ist ja heute noch so.
Man kann es natürlich auch umgekehrt sehen, also früher vor allem, jetzt ist das auch weniger, dass natürlich die Frau in eine totale Abhängigkeit geraten ist. Klar, aber das war ja ursprünglich und das macht ja auch Sinn. Also das alte Modell, dass eben Frau zu Hause mit Kind abgesichert werden muss finanziell, dass der Mann eben das Geld nicht nur nach Hause bringt, sondern es eben auch mit der Frau teilt, weil sonst verhungert die Frau und das Kind. Mhm. Also dass da etwas gemacht werden musste, dass das funktioniert. Das machte ja schon irgendwo Sinn.
Ja, aber wenn Sie jetzt in der Geschichte gucken,
ja,
bis hin zur Industrialisierung, also wo die Industrialisierung angefangen hat, war ja das schon so, die Frau war im Herd und zu den Kindern und der Mann ging arbeiten. Das
bis zur Industrialisierung, das ging noch lange weiter. Ich kann mich noch an meine Eltern erinnern, wo das ganz klar war, dass das so ist. Und so alt bin ich jetzt auch wieder nicht, dass meine Eltern noch vor Industrialisierung gelebt haben.
Wenn Sie die Geschichte angucken, mit dem Prozess von der Industrialisierung wurden die Frauen viel mehr mit einbezogen als nach dem Zweiten Weltkrieg wieder.
Ja, auch, ja.
Es gab so einen Backlash nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wieder der Mann ging arbeiten, die Frau hatte das Einfamilienhäuschen und war zu Hause und bla bla bla. Da wurde das Rad zurückgedreht. Also je nachdem, im Krieg waren die Frauen dann, weil die Männer dann irgendwo erschossen wurden, mussten die arbeiten, dass die Wirtschaft dennoch irgendwie funktionierte. Bei der Industrialisierung hat man gesehen, dass man viel mehr Arbeitskräfte braucht am Anfang und deshalb die Frauen auch mit einbezogen hat.
Und nach dem Krieg ging ihre westlichen Welt durch den ganzen Aufbau etc. wieder sehr gut.
Ja.
Und da hat man natürlich wieder, ging man von diesem alten Modell aus, also alt, wirklich sehr alten Modell, eben Frau zu Hause, weil es gab ja keine Kitas.
Das ist Staub. Entschuldigung, der Staub kratzt meine Stimme.
Gab ja keine Kitas, also die Frau muss, ja, also irgendwer muss ja für die Kinder da sein. Die Möglichkeit von Jobsharing und so weiter und so fort, die wir heute haben, das gab's alles noch nicht. Also zu dieser Zeit gab's keine anderen Varianten.
Ja, genau.
Und dass die Frau arbeiten geht und der Mann zu Hause blieb, also das wäre unvorstellbar gewesen. Oder? Das haben wir jetzt alles, das ist alles kein Thema mehr. Das heißt aber nicht, dass so eine Tradition wie Ehe wegen dem überflüssig ist, weil hinter der Ehe steckt doch eigentlich mehr als nur die reine Fortpflanzung und Absicherung, sondern eben wirklich das Bedürfnis, mit einem Menschen eine Bindung, eine längerfristige, starke Verbindung einzugehen und nicht nur auf einer Gefühlsebene, weil jeder weiß, so das erste Verliebtheit, das verfliegt, sondern eben auch ein Zeichen zu setzen und eben sogar staatlich abgesichert zu sagen, hey, ich bin eben in guten wie in schlechten Zeiten für dich da. Und das ist ein Versprechen. Und klar gebe ich Ihnen recht, dass das sehr viele Männer das im Endeffekt nicht tun und dass der Staat das vorschießen muss, etc. pp. Aber wenigstens ist die Frau trotzdem in unserem Staat einigermaßen abgesichert und nicht alleine mit ihrem Kind nachher da. Um das geht's doch.
Aber das macht dann der Staat, nicht der Mann, der sie geheiratet hat.
Ja, klar, aber diese Männer müssen zu Verantwortung gezogen werden, so gut wie es irgendwie geht und. Jetzt können wir natürlich endlos abschweifen, wie schwierig das ist und dass das gar nicht immer einfach ist und so weiter und so fort und dass im Endeffekt der Staat zahlt und der Staat heißt Allgemeinheit und so weiter und so fort. Ja, klar, aber das machen wir auf der linken Arschbacke.
Ja, eine ketzerische These. Der Staat zahlt noch so gerne, um das Modell Ehe in der heutigen Form, wie das vorliegt, zu schützen, zahlt der Staat noch so gerne, wenn die Männer das nicht wahrnehmen, oder? Um einfach, damit man nicht den Prozess angehen muss und das Ganze öffnen muss.
Der Staat könnte ja froh sein, wenn, so wie Sie sagen, die Ehe abgeschafft werden müsste, dann müsste er weder die ganze Gesetzgebung musste nicht geändert werden oder modernisiert werden, eben die zahlungssäumigen Verpflichtungen dieser Männer, die eben nicht zahlen, vom Staat übernommen werden müssen, etc. pp. Also der Staat wäre ja noch so froh, wenn es dieses Bild der Ehe nicht geben würde.
Nee, er wär aufgeschmissen.
Wieso?
Na, plötzlich Kinder, für die jemand verantwortlich ist, die müssen dann irgendwie vom Staat großgezogen werden und.
Jetzt übertreiben sie aber. Also, es ist, wie viele Mütter gibt's, die nur aus Verpflichtung auf ihre Kinder achten? Also, das ist jetzt wirklich nicht so.
Da haben sie ein bisschen schön färberisches Bild.
Ich bin nicht so pessimistisch wie Sie.
Also irgendwo finde ich noch ein Schlusswort. Also in der heutigen Zeit, das ist einfach ein Appell von mir, von den Beobachtungen, die ich mache auf dem Land. Wenn da Leute einfach zusammenleben, ohne dass die Sachen geregelt sind, also auch nicht in einer Ehe sind, auch nicht eine Lebensabschnittsehe sind, wie auch immer, da gibt es gewisse Sachen zu regeln. Und da bitte ich doch, liebe Leute, wenn ihr schon frei wählt, regelt doch eure Sachen, das erleichtert vieles.
Jetzt kommt mir gerade was. Vielleicht müssten wir eine Art Eheprüfung einführen.
Das wäre noch eine Idee.
Also wie man eben Fahrprüfung macht, wo man zuerst in eine Schulung geht, etwas über Beziehungen lernt, über das Leben als solches und vielleicht.
So wie die Hundeschule oder sowas.
Ja, vielleicht würde man so auch diese Ehequote wieder verbessern können, was ja im Endeffekt gut wäre, im Sinne von, dass sich die Leute einfach wieder bewusster werden, was das eigentlich heißt und was sie da eigentlich überhaupt eingehen. Ja, vielleicht würde das wirklich helfen. Also helfen auf jeden Fall auf einer gesellschaftlichen Ebene, sich mal mit diesem Thema detaillierter auseinanderzusetzen, oder nicht?
Also da ist da vielleicht auch den an unseren Baron von Herr Güttighausen. Jetzt haben Sie da unsere Stimmen und Meinungen mitverfolgt. Überlegen Sie sich doch mal für den nächsten Antrag, ob Sie da noch was beitragen können. Das wäre doch noch toll, weil jetzt haben wir das durchdiskutiert und sind eigentlich zum Schluss gekommen. In der jetzigen Form muss die Ehe modernisiert werden, aber nicht ganz abgeschafft. Wäre das so das Schlusswort?
Ja, also das würde ich eben, also ich würde diesen Antrag ablehnen, weil ich zwar eben, wie Sie sagen, finde, die Ehe muss modernisiert werden, so ist sie nicht gut, aber abschaffen wäre falsch.
Ich würde auch sagen, den Antrag will ich nicht stattgeben. Und Herr Baron, nutzen Sie die Gelegenheit und bringen Sie Vorschläge, wie die Ehe modernisiert werden könnte. In dem Zufolge lehnen wir den Antrag ab.
Ja, da sind wir uns einig.
Okay, stempeln Sie den ab?
Ja, mache ich. Dann wünsche ich noch einen schönen, was auch immer.
Ja, was auch immer. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.